Die Äußerungen, Fotos, Videos, Tweets und so weiter stehen jeweils in einem Konkurrenzverhältnis zueinander. Das heißt, sie werden eben vermarktet. Das sind schlechte Bedingungen für demokratischen Austausch. Ja, der Markt ist eben kein Ort der Demokratie, sondern ein Ort des Wettbewerbs und des Kampfs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von High Society, der Politik-Podcast, der sich im Superwahljahr 2021 fragt, wie es um die demokratische Gleichberechtigung bei uns steht. Ab heute in einem etwas neuen Gewande, unsere Episoden sind ab jetzt kürzer und kompakter, kritisch bleiben wir natürlich trotzdem. Mein Name ist Sabrina Ingerl und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Heute geht es um das Thema Algorithmen in sozialen Medien und unser Gast ist Medienwissenschaftler Professor Dr. Shintaro Miyazaki. Wir haben uns ja schon in der letzten Folge mit dem Thema Journalismus und Medien beschäftigt und uns gefragt, welche Funktion haben Medien für eine Demokratie und wie hat sich das Ganze durch die Digitalisierung verändert? Und wir haben uns auch gefragt, welches demokratisierende Potenzial in den neuen Medien stecken könnte. Denn im Vergleich zum klassischen Journalismus können immerhin alle mittlerweile Medien produzieren und theoretisch damit die ganze Welt erreichen. Heute werden wir der Sache aber nochmal mehr auf den Grund gehen, denn natürlich kennen wir alle mittlerweile auch die andere Seite der Medaille. Und da geht es heute um Algorithmen in Social Media und die Frage, wie objektiv sie letztendlich sein können und welchen Einfluss sie auf die Gesellschaft haben. Meine Kollegin Pauline Jeckels hat dafür mit Shintaro Miyazaki gesprochen. Er beschäftigt sich als Medienwissenschaftler mit dem Thema digitale, algorithmische und signalverbreitende Medien und Machtkritik. Bevor wir aber richtig ins Thema einsteigen, haben wir für euch erstmal kurz und knapp zusammengefasst, was das eigentlich sind, Algorithmen.
Wir alle hören diesen Begriff unzählige Male, meistens dann, wenn über soziale Medien gesprochen wird. Aber was sind Algorithmen eigentlich und warum werden sie so oft als Problem dargestellt? Erst einmal ist wichtig, das Wort Algorithmus ist nur ein loser Überbegriff und meint eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems. Algorithmen sind also nicht per se etwas Negatives, sondern quasi das Baumaterial hinter allen digitalen Anwendungen. Jeder Button, den wir drücken, funktioniert also über einen Algorithmus. In einem Algorithmus sind bestimmte Konstante vordefiniert, die je nach Input dann einen Output herausgeben. So wie eine einfache mathematische Funktion. Ein simples Beispiel in der digitalen Welt ist der Befehl, wenn Userin 1 auf das Herzchen unter einem Bild klickt, bekommt Userin 2 eine Benachrichtigung auf ihrem Endgerät und die Anzahl der angezeigten Likes erhöht sich um 1. Über Algorithmen können IT-EntwicklerInnen also genau bestimmen, wie Apps und Programme eben funktionieren. Wenn von gefährlichen Algorithmen gesprochen wird, ist meist aber von sehr langen und komplexen Ketten an Handlungsbefehlen die Rede, die unter anderem bestimmen, welche Posts und Informationen wir bevorzugt angezeigt bekommen und welche eben nicht. Liked, kommentiert oder teilt Person 1, also regelmäßig Beiträge von Person 2, wird Person 2 als relevanter markiert und zukünftige Beiträge von Person 2 werden vermehrt in die Timeline von Person 1 gespült. Wie aber diese Algorithmen von Instagram, Twitter und Co. ganz genau aussehen, das halten diese Firmen streng geheim.
Die Konzerne halten ihre Algorithmen geheim, denn sie sind im Grunde das Produkt, also die geheime Zutat für den Erfolg und die Konkurrenz soll davon natürlich nicht unbedingt was mitbekommen. Betriebsgeheimnis. Das ist erstmal der offensichtlichste und plausibelste Grund. Ob noch mehr dahinter steckt, wissen wir nicht. Denn nur selten dürfen WissenschaftlerInnen die Datenbanken der großen Konzerne einsehen und dann ist das Ganze oft mit starken Hürden verbunden. Die fehlende Datengrundlage erklärt auch, warum wir nur wenig über die Funktionsweise der Algorithmen wissen. Also welche Inhalte werden mir nach welchen Kriterien angezeigt, wie personalisiert ist das Ganze und wie viel bestimmt letztendlich der Algorithmus und wie viel ich selbst? Und falls die Plattformen möglicherweise Algorithmen unrechtmäßig einsetzen, beispielsweise für Zensur, können sie auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden, denn es fehlen die Beweise. Mal ein aktuelles Beispiel. Kürzlich riefen Wissenschaftlerinnen und Datenjournalistinnen YouTube-Userinnen auf, ihre Daten zu spenden, denn sie wollten herausfinden, wie der YouTube-Algorithmus funktioniert, wenn man sich Videos rund um die Bundestagswahl 2021 anschaut. Also weil sie diese Daten nicht von YouTube bekommen, rufen sie sozusagen die Userinnen auf, ihre Daten ja zu spenden. Also es braucht da dringend mehr Transparenz und der Zugang zu den Daten muss für Wissenschaft, Medien und Zivilbevölkerung einfach möglich sein. Genauso braucht es auch mehr Handlungsmöglichkeiten für die Userinnen. Denn ich als Userin kann die Filter nicht beeinflussen, bekomme sie eigentlich nicht mal mit. Das heißt, mir werden nach bestimmten Kriterien Inhalte bevorzugt angezeigt und andere nicht, ohne dass ich es erstmal merke oder die Filterfunktion in meinen Einstellungen ändern oder abstellen kann.
Ich habe mit Professor Shintaro Miyazaki gesprochen. Er ist Juniorprofessor für digitale Medien und Computation am Fachbereich Medienwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie Algorithmen zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen Demokratie untergraben. Technik wird sehr oft als neutral oder objektiv wahrgenommen. Inwiefern würden Sie dem zustimmen oder widersprechen?
Danke für die Einladung. Aus meiner fachtheoretischen und wissenschaftlichen Perspektive würde ich hier stark widersprechen, eben weil mein Fach, also die Medienwissenschaft, die manchmal eben auch Medienkulturwissenschaft genannt wird, hier eben vom Gegenteil ausgeht, nämlich eben, dass Medien während ihrer Vermittlungsaktivität diese Informationen eben stark beeinflussen. Und so verstanden ist Technik nie neutral oder objektiv. Im Falle von digitalen Medien könnte man sagen, besonders bei sozialen Medien dann verstärken Technologien oder filtern oder zerteilen oder komprimieren Wissen und Daten, um eben Realitäten zu produzieren.
Genau, und hinter Technik steckt ja auch normalerweise ein Mensch oder oft mehrere Menschen und da spielt es ja auch eine Rolle, wer das eigentlich ist.
Ja, genau. Also das Menschliche ist immer dabei.
Und inzwischen ist eigentlich sehr häufig die Rede von sozialen Medien als demokratischere Orte, vor allem im Vergleich zu den traditionellen Medien, wo die Hürden, die Zugänge einfach noch ein bisschen größer sind. Kann man denn überhaupt soziale Medien als demokratische Orte des Meinungsaustauschs betrachten? Und wenn ja, mit welchen Einschränkungen?
Ja, ich würde sagen, nur mit ganz starken Einschränkungen. Die meisten sogenannten sozialen Medien werden ja bekanntlich durch kommerzielle Unternehmen sozusagen betrieben zur Profitgenerierung. Das heißt, sie sind eben nicht für den Meinungsaustausch oder für die Diskussion bestimmt, sondern die Nachricht, die Nutzerinnen kommunizieren, sind eigentlich Teil einer Geldmaschine, die eben nicht nach inhaltlichen Kriterien selektiert oder dargestellt werden, sondern nach aufmerksamkeitsökonomischen Gesichtspunkten und gleich dann auch gewertet. Und das heißt, je provokanter, desto wichtiger ist eine Artikulation und eben desto wertvoller. Und die Äußerungen, Fotos, Videos, Tweets und so weiter stehen damit eben jeweils in einem Konkurrenzverhältnis zueinander. Das heißt, sie werden eben vermarktet. Das sind schlechte Bedingungen für demokratischen Austausch. Ja, der Markt ist eben kein Ort der Demokratie, sondern ein Ort des Wettbewerbs und des Kampfs. Ne? Und oft kommt es nicht mal zum Austausch, sondern die Informationsaufnahme ist eben so gestaltet und programmiert, dass sie eben nur die eigene Meinung bestätigt. Die kanadische Medienwissenschaftlerin Wendy Chung zum Beispiel nennt das Homophilie, also die Liebe zum Gleichen, die eben gleichzeitig aber auch diskriminiert und exklusive Inselgemeinschaften erzeugt.
Und jetzt nutzen wir aber als Gesellschaft immer mehr, vor allem in jüngeren Generationen, diese Plattformen als Plattformen für politischen Meinungsaustausch, gesellschaftlichen Meinungsaustausch. Das heißt, eigentlich ist da ja gar kein Zurück mehr in Sicht. Was müssten wir denn machen, um in die Zukunft zu blicken mit der Realität, wir nutzen eben diese sozialen Medien für Meinungsaustausch.
Ja, man müsste komplett neue Netzwerke aufbauen, von diesen sozialen Netzwerken sozusagen wegkommen. Also so wie Digital Detox durchführen. Es gibt auch Konzepte wie Slow Computing, das heißt, dass man schon digitale Medien benutzt, aber immer so ein bisschen bewusst und auf die Zeit achtend, dass die irgendwie nicht, dass man die eigene Zeit kontrollieren kann und nicht irgendwie von der Technologie beschleunigt wird.
Sie schreiben ja auch in einer Ihrer Publikationen, dass es eigentlich nicht genug ist, nur zu verstehen, dass eben diese Algorithmen negative Folgen haben, sondern es wäre eigentlich auch wichtig, dass man die Algorithmen selbst versteht oder dass die Algorithmen bekannt sind. Warum ist das so? Warum schreiben Sie das und welchen Schluss müssten wir als Gesellschaft daraus ziehen am Ende?
Ja, weil eben nur so erkannt werden kann, wie was vor sich geht und eben die Prozesse, die damit verknüpft sind, die können eben nur so transformiert werden.
Dass also auch die breite Gesellschaft ein Verständnis dafür hat, wie solche Algorithmen zustande kommen.
Genau, also wer sie zum Beispiel programmiert, welche Firmen und welches System, natürlich ist das der Kapitalismus, und da müsste man eben versuchen zu verstehen, wie der Kapitalismus funktioniert. Das wird ja auch schon seit fast 200 Jahren gemacht, aber man muss halt immer wieder auch aktualisieren eben. Zum Beispiel eben schauen, wie ein Algorithmus funktioniert, wie Digitalität, was das ist und wie das eben operiert und so weiter. Genau.
Wie würde denn so ein Modell aussehen in einer Utopie, in der UserInnen den digitalen Raum und die Technik dahinter quasi von Staat oder Kapital wieder zurückerobern und ihr eigen machen bzw. demokratisieren?
Ja, das würde in Richtung offene, adaptive Selbstorganisation gehen. Das heißt, das wäre also ein Modell, das nicht marktbasiert ist, also mit Preisen, wie im Kapitalismus eben, operiert, noch zentral normativ, wie ein real kommunistischer Staat, zum Beispiel Stichwort Planwirtschaft, sondern dezentral, flach, hierarchisch.
Das wollen wir noch einmal genauer erklären. Ein dezentrales Netzwerk ist ganz einfach von vielen verschiedenen Stellen statt nur einer einzigen Zentrale gesteuert. Im Fall von sozialen Netzwerken werden dann eben zum Beispiel Daten von UserInnen, nicht wie bei Facebook bzw. Instagram, von einem Konzern oder einer Stelle gespeichert, sondern auf vielen verschiedenen Servern von privaten UserInnen, die als Knotenpunkt dienen. So würde dann ein Server die Daten von zum Beispiel 200 NutzerInnen tragen. Die Social-Media-Alternativen sind meistens vollkommen werbefrei.
Also das Internet war ja eigentlich ein dezentrales Netzwerk. Dann gibt es eben seit 10 Jahren etwa die Idee dieser föderalen Netzwerke. Das funktioniert so ein bisschen wie E-Mail. Das heißt, es gibt ein gemeinsames Protokoll, aber die Server oder wo diese E-Mails verschickt werden und oder verarbeitet, das ist immer sozusagen dezentral. Da gibt es ja mittlerweile eben auch soziale Netzwerke wie die Mastodon zum Beispiel oder Alternativen zu YouTube wie PeerTube, von Spotify oder für Musik und so gibt es dann eben auch Funkwale und so weiter.
Was kann ich denn als Userin zum Beispiel machen, um zum einen mir diese unsichtbaren Folgen von Technik bzw. der Algorithmen hinter sozialen Medien bewusst zu machen, um mich auch vielleicht vor dieser Wahrnehmungsveränderung zu schützen? Gibt es da Methoden?
Ja, also gibt sicherlich viele Methoden. Ich würde aber sagen, dass es wichtiger ist, eben eigene Netzwerke dann versuchen aufzubauen und zu verflechten und eben von diesen sozialen Medien, die man vielleicht, wo man eben nicht dahinter sieht, sagen, sich davon zu entkoppeln und dann neue Alternativen zu suchen. Man muss natürlich auch eigene Hardware organisieren. Also es braucht schon ein bisschen Technikwissen, aber man muss sich halt auch organisieren. Das ist dann ein Gruppenprozess oder ein gemeinschaftlicher Prozess von jeweils irgendwie 200 Leuten, 300 Leuten. Das ist, glaube ich, das Wichtige. für uns eher Privilegierte ist das eigentlich eher harmlos, was da mit uns passiert in den sozialen Netzwerken. Ne? Wir können natürlich aufmerksamer werden auf unsere Filterblasen. Es ist wichtiger, das ganze System in den Blick zu bekommen, dass eben solche Systeme wie der Neoliberalismus oder eben der Kapitalismus, die mit diesen sozialen Medien zusammenhängen, dass die dann eben nicht nachhaltig sind, dass es ökologische Schäden gibt oder eben, dass an den Rändern eben Leute ausgebeutet werden. Wenn wir diese unsichtbaren Folgen sozusagen mitdenken wollen, dann müssen wir noch größer denken. Also es reicht nicht eben, dass wir diese sozialen Medien dann eben nicht benutzen oder irgendwie auch neue machen, sondern man muss irgendwie versuchen, das Ganze systematisch zu sehen. Ne? Das ist eben das Schwierige. Da spielen eben die neuen Netzwerke oder andere Technologien auch eine wichtige Rolle.
Die Vorstellung, dass Technologie objektiv und damit gerecht ist, ist ein nicht realisierbares Ideal. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass Menschen wie Mark Zuckerberg den persönlichen Plan haben, unsere Daten zu sammeln und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das wäre Verschwörungstheorie. Sondern es ist vielmehr so, dass es Plattformen wie Facebook, Twitter und TikTok gibt, ist nur die logische Konsequenz eines kapitalistischen Systems. Dementsprechend funktionieren soziale Medien, hinter denen Konzerne stehen, nach Marktlogiken. Das heißt vereinfacht gesagt, es geht nicht um soziales Miteinander, Gleichberechtigung oder demokratischen Austausch, sondern um Profit und dementsprechend funktionieren auch die Algorithmen. Wenn ihr jetzt überlegt, die Social-Media-Plattform zu wechseln oder nicht mehr zu nutzen, ist das schon mal zumindest nicht schlecht, denn mittlerweile gibt es viele Alternativen zu Facebook und Co., die deutlich mehr Wert auf Transparenz legen. Außerdem schafft ihr dadurch Konkurrenz zu den unglaublich großen Playern, die bereits staatsähnliche Macht haben. Aber die Lösung ist es nicht. Denn auch die netteren Kanäle funktionieren nach Marktlogiken und außerdem sind Facebook, Google und Co. mittlerweile in sehr viel mehr Bereichen wirtschaftlich positioniert als da, wofür sie bekannt sind. Also es ist ziemlich schwer, sie wirklich komplett zu boykottieren. Und was Shintaro Miyazaki ja sagt, ist, dass wenn wir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes soziale Netzwerke wollen, dann das kapitalistische System überwunden werden muss. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Eine konkrete Handlungsmöglichkeit, die jetzt schon passieren kann, ist aber, sich eigene unabhängige Kanäle einzurichten, die eben nicht nach Marktlogiken funktionieren und außerdem den Vorteil haben, dass Daten verteilt sind und nicht gebündelt bei einigen wenigen supermächtigen Konzernen liegen. Das ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Wir haben in der Redaktion mal darüber gesprochen und kamen schon zu dem Schluss, dass wir das mit unserem Freundinnenkreis schon eher schwierig finden zu bewerkstelligen. Aber wir haben bisher noch nicht mal von dieser Möglichkeit gehört. Und wer weiß, wenn sich diese Strategie erstmal verbreitet, kann vielleicht wirklich eine soziale Gegenbewegung zu profitorientierten Plattformen entstehen. Also begreift es einfach als ersten Impuls zur Veränderung, auch wenn das Ganze jetzt noch eher utopisch klingt. Wir haben euch auf jeden Fall weitere Infos darüber, genauso wie alle Quellen, die wir nutzen, in den Shownotes verlinkt. Wie immer seid ihr auch wieder herzlichst eingeladen, mit uns über das Thema zu diskutieren. Wir haben hier heute schon ziemlich grundsätzliche Sachen angeschnitten, die unmöglich sind, hier in voller Gänze ausgeführt zu werden. Wir sind auf Twitter und Instagram aktiv, also nutzt dort gern die Kommentarspalten und sagt uns eure Meinung oder eure Lösungsvorschläge. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast abonniert und teilt. Denn so funktioniert das ja mit den Algorithmen, wie wir jetzt wissen. Also auch wieder ein Beweis, dass wir mit unserem Podcast natürlich auch mitten im System stecken und es bedienen. Das war nochmal ein letzter Denkanstoß zum Schluss, denn wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Und beim nächsten Mal geht es um Hate Speech und Desinformation im Netz. Zu hören sind dann Raul Krauthausen, Aktivist und Influencer mit dem Themenschwerpunkt Inklusion und Barrierefreiheit und Helena Schwertheim, Expertin für Desinformation. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut!
High Society ist ein Projekt von Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland und wird gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Realisiert wurde der Podcast vom Gesichtzeigen Produktionsteam Media Residence. Alle Episoden auf www.media-residence.de, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.